Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto.
Thomas Mohr, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen in der Show.
Danke vielmals. Guten Abend an Sie, Herr Otto. Guten Abend an die Zuschauer.
Oder die Zuhörer.
Zuhörer, genau. Die
Zuhörer. Wir machen ja Gott sei Dank Radio.
Ja, so ist es.
Herr Mohr, was macht Tiento gerade, Ihr Lama?
Mein Lama habe ich gestern zum letzten Mal gesehen. Wir hatten am Samstag eine Buchlesung am Kaserhof in Oberbozen in Südtirol. Die erste. Und er ruht sich aus davon momentan. Er ist oben auf der Weide in Südtirol.
Tiento ist ein Lama-Hengst, habe ich mir sagen lassen.
Tiento ist ein Lama-Hengst, ja.
6 Jahre alt.
Stuten werden nicht genommen. Die Jungs sind kräftiger und durchhaltefähiger im Trekking und sind auch alle dafür trainiert. Speziell Walter, der Züchter, geht mit denen immer wieder Trekkingtouren machen und ist auch im Hochgebirge unterwegs. Und daher wären die Lamas eigentlich ganz gut geeignet für die lange Wegstrecke.
Oh, das war ja nun eine Reise über 1000 Kilometer.
Ja.
Das ist auch für so ein Lama, das gewohnt ist, weit zu laufen, eine Aufgabe, nehme ich an.
Das ist eine Aufgabe auch für ein Lama. Aber wie gesagt, sie sind trainiert und sie waren auch alle problemlos willig, den Weg mitzugehen. Und mit zunehmender Wegstrecke hat man so das Gefühl gehabt, dass sie auch Freude entwickelt haben, weil man sie morgens gar nicht mehr so aus ihrer Wiese holen muss, also ihrer Unterkunft holen musste, sondern sie sind gerne gekommen schon und man hat das Gefühl gehabt, auch sie sind neugierig, wie der Tag wird.
Würden Sie so weit gehen, Herr Mohr, dass Tiento, dieser Lama-Hengst, über diese 50 Tage auf dieser Pilgerreise zu einem Freund, zu einem Kumpel geworden ist?
Ja, Lamas sind an sich unpersönliche Tiere. Sie haben eine sanfte Wesenart und sind wenig zutraulich. Aber tatsächlich, wie mit jedem Tier, in der Beschäftigung mit dem Tier, wird es irgendwann mal tatsächlich, kommt es zu einer Situation, dass man merkt, dass einem das Lama verbunden wird. Es ist tatsächlich so.
Es gibt, Satz, den man nicht so oft hört.
Ja, es gibt viele schöne Momente, die ich dann mit ihm hatte. Wir hatten einen Ruf zusammen, das heißt, ich hatte ihn gerufen und er reagierte als einziger darauf. Und
wie Lamas, ging dieser Ruf? Und ja, dann kam nur Tiento.
Dann kam nur Tiento oder schaute und wo ich denn sei. Lamas sind an sich Herdentiere und sind auf die anderen Lamas, die dabei waren, fixiert. Und am Ende hat man gemerkt, dass ich irgendwie so eine Art Leithengst für ihn wurde.
Also eine Pilgerreise weit über 1000 Kilometer von Bozen nach Rom auf den Petersplatz mit zwei Freunden und drei Lamas zusammen. Als Ihr Kumpel Thomas Burger Sie damals gefragt hat, was war Ihr erster Gedanke?
Gott, wie soll ich das schaffen? Also ich war ja nach meiner Krebsdiagnose etwas angeschlagen. Ich hatte irgendwie zwei Operationen hinter mir. Ich hatte drei Bestrahlungseinheiten hinter mir. Es hatte sich bei mir irgendwo eine Art Kopflosigkeit eingestellt. Mir hat die Diagnose irgendwie den Boden unter den Füßen weggezogen und ich war kopflos. Und in dem Moment wurde ich gefragt, ob ich nicht mitgehen will.
Weil die beiden Freunde das sowieso schon vorhatten?
Weil die das ohnehin schon vorhatten, genau. Und ich habe mich dann einfach eingelassen und habe gesagt, ja, das ist eigentlich vielleicht das Richtige. Ich laufe jetzt einfach mal da mit.
Ganz spontan?
Ganz spontan.
Nicht überlegt?
Nicht für mich selber nicht überlegt. Ich habe dann natürlich meine Frau gefragt und meine Tochter. Meine Frau wusste, dass das jetzt für mich tatsächlich angesagt ist, hier mal rauszukommen. Meine Tochter war natürlich begeistert, dass ihr Vater mit Lamas durch halb Italien laufen will. Problem war die Kanzlei, da musste ich einen Vertrag finden, als aber auch der schon gefunden war, dann war ich frei loszugehen und das hat sich sehr schnell rauskristallisiert gehabt, ja.
Allein dieses Bild, das man vor Augen hat, wenn man sich drei Männer im besten Alter mit drei Lamas vorstellt, die da über die Berge von Bozen nach Rom laufen. Wahnsinn. Also ich meine, die italienische Presse hat über sie geschrieben, die heiligen drei Könige.
Die heiligen drei Könige.
Habt ihr euch manchmal so gefühlt?
Anfänglich fanden wir das wahnsinnig unpassend. Und es ist aber Teil dieser Wahrnehmung tatsächlich gewesen. Wir haben sehr polarisiert. Auf der einen Seite waren wir für manche tatsächlich veritable Pfeiler der christlichen Pilgertradition und für andere waren wir irgendwie Spaßvögel auf Lama-Trekking-Tour.
Also Kritik habt ihr auch zu hören gekriegt,
Sehr viel, ja. Auch was natürlich die Lamas angeht, sagte man, dass unser überzogenes Selbstwertgefühl, einfach die Tiere irgendwo mitzunehmen, um uns größer zu machen und um mehr Buhai um uns zu machen, sei das Allerletzte und man sollte die Tiere vor uns retten. Im Zoo von Ravenna beispielsweise, damit man die armen Tiere jetzt mal schützt vor uns, was natürlich ein vollkommener Quatsch war, weil Walter natürlich seine Lamas, der Züchter Lamas wahnsinnig gern hat und das sind auch seine teuersten und besten Exemplare gewesen und wir alle drei haben natürlich wesentlich darauf geachtet, dass unsere Tiere ja keinen Schaden nehmen auf dem langen Weg. Das war auch eine der größten Herausforderungen auf diesem Weg.
Sie haben in Ihrem Buch mit drei Lamas nach Rom geschrieben, dass die Reise aus Ihnen einen anderen Menschen gemacht hat. Wäre das auch passiert, wenn Sie diese Reise, diese Pilgerreise alleine gemacht hätten?
Das ist jetzt schwer in der Nachschau zu sehen. Tatsächlich ist es unabhängig von den Lamas. Die Lamas haben eigentlich es dazu gebracht, dass wir selber mehr wahrgenommen worden sind von den Leuten, von den Menschen, die um uns herum waren. Und es hat dazu geführt, dass wir natürlich sehr viel mehr Menschen kennengelernt haben und es uns erlaubt, sehr viel mehr Begegnungen zu haben. Ich glaube aber, grundsätzlich ist diese Lama-Tour jetzt immer noch nicht vorbei, sondern sie entwickelt sich immer noch. Man hat irgendwie angefangen, die Tour als eine Lama-Trekking-Tour, die ist dann zu einer Pilgertour geworden, indem man sich entschleunigt hatte und ist dann weiter über das Ziel rum hinaus immer noch präsent und entwickelt sich weiter. Ich habe jetzt das Buch geschrieben, daraus entwickelt sich wiederum Neues und es scheint, dass die Pilgertour irgendwie weitergeht.
Können Sie in einem Satz formulieren, wie Sie sich verändert haben durch diese Reise?
Ja, ich bin ruhiger geworden, ich bin achtsamer geworden mit mir und anderen und ich habe wieder Hoffnung geschöpft.
Viel mehr kann man ja eigentlich gar nicht erreichen mit so einer Reise, ne?
Ja, es ist aber auch ein langer Weg dorthin. Es verstellen einem so viele Dinge diesen Horizont, dass man erst tatsächlich gefühlt 46 Tage durch Italien laufen muss, um zur Erkenntnis zu kommen.
Was hat denn die Reise mit der Freundschaft von euch drei Männern gemacht?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir waren sehr, sehr unterschiedliche Typen, alles Alpha-Tiere irgendwie, die in ihrem Beruf mitten im Leben stehen.
Sehr erfolgreich.
Erfolgreich, ja. Sehr unterschiedliche Typen und dadurch, dass wir diese Tiere dabei hatten, haben wir uns alle ein Stück weit zurücknehmen müssen mit unserem eigenen Ego, um uns und die Tierkarawane sozusagen nach Rom zu bringen und das hat uns sehr zusammengeschweißt. Das kümmern um die Tiere, die Probleme auf dem Weg, die vielen tollen Gespräche, die wir miteinander geführt haben. Und das hat dazu geführt, dass wir irgendwie als Fremde untereinander losgegangen sind und tatsächlich sich eine Vertrautheit eingestellt hat und wir zum Schluss als Freunde. Walter hat kürzlich gesagt, es kommt ihm vor, als wären wir Brüder inzwischen.
Wow.
Also das hat mich auch sehr berührt.
Ja. Und das bei Männern in unserem Alter.
Genau.
Wo wir ja wissen, wie schwierig ist es, über Gefühle zu sprechen und über wahre Freundschaft. Tolle Geschichte. Wir werden nachher ausführlichst darüber sprechen, wie schwierig diese Reise war, gerade am Anfang. Sie haben die Krebsdiagnose, die Behandlungen angesprochen und Sie waren in keinem guten Zustand, als diese Reise begann. Es war ja auch körperlich sehr, sehr anstrengend. Wie war denn dann am Schluss dieser Moment, als ihr tatsächlich mit den Tieren den Petersplatz in Rom erreicht habt?
Ja, natürlich ein großartiger Moment, weil es schon die äußerlichen Umstände sind sensationell. Wir liefen über den Berg der Freude runter nach Rom und von dort aus sieht man diese gigantische Kuppel des Petersplatzes in dem Häusermeer der Millionenmetropole herausragen. Seit Jahrhunderten ist das sozusagen dieser Berg der Freude, wird der von den Pilgern begangen und dort hat man eben dieses erste erhebende Gefühl. Wir kamen dann runter in die Stadt, es war frühester Morgen, kein Mensch unterwegs und dann hinter den Vatikanischen Museen dann auf einmal diese Riesenschlange zum Eingang in den Petersdom. Wir waren dann natürlich vollkommen an der falschen Pforte, an der falschen Einlasspforte und wurden dann aber vorgewinkt. Und
wie haben die denn geschaut, als die da euch mit diesen drei Lamas sahen?
Ja, es ist wie überall und immer Lama-Mania in Reinkultur, also es ist Selfie-fotografierende Kids, Leute, die die Tiere anfassen wollen, Leute, die vor Entzückung kreischen. Und wir wurden dann auch von der Schweizer Garde dann immer weiter höher den Petersplatz hinaufgeführt.
Also
immer
die kannten euch schon, die wussten, dass ihr kommt.
Die wussten das alle, wir waren angemeldet. Und was wir aber nicht wussten, ist, dass wir einen besonderen Platz bekommen. Wir dachten, wir kämen dort in die erste Reihe. Dem war nicht so. Wir sind tatsächlich ganz vorne zwischen die erste Reihe gestellt worden und den Platz, den Altar, wo der Papst sitzt.
Für diese Audienz
mit dem Papst. Audienz.
Und die Tiere waren mit dabei?
Die Tiere waren mit dabei, ja.
Ist das eine Ausnahme? Ist das außergewöhnlich?
Das ist außergewöhnlich, ja. Das musste vorher genehmigt werden und es musste vorher alles.
Hat Franziskus denn auch mit den Lamas dann gesprochen? Weil mit euch hat er ja, glaube ich, einen kurzen Wortwechsel gehabt.
Ja, er hatte mit uns einen kurzen Wortwechsel. Er kam vorbei und grüßte die erste Reihe. Wir waren in seinem Rücken. Sein Begleiter hatte ihn dann darauf aufmerksam gemacht, dass da hinten noch eine Karawane aus sechs seltsamen Gestalten steht. Er dreht sich um und lacht. Er hat wirklich gelacht. Er fand es offensichtlich sehr witzig. Dann kam er auf uns zu mit diesem Lächeln und sprach dann kurz mit jedem von uns und hat dann am Schluss einen sehr bemerkenswerten Satz gesagt: Betet für mich. Ein Satz, der uns zunächst mal sprachlos zurückgelassen hat und erst in der Nachbetrachtung hat sich dann für uns der Sinn irgendwie ergeben daraus.
Wie interpretieren Sie den Satz?
Ja, dass jeder achtsam mit dem anderen umgehen soll und das Beten für den anderen ist eigentlich das Zeichen dafür, der Wertschätzung des anderen und wir haben gesagt, wir wollen uns umeinander kümmern und uns um unsere Mitmenschen achtsamer kümmern, als wir das immer bis jetzt gemacht haben.
Schöner und sehr, sehr wichtiger Gedanke. Herr Mohr, das ist eine Wahnsinnsgeschichte, die Sie uns hier erzählen auf der blauen Couch. Bevor wir da im Detail noch drauf eingehen, würde ich Ihnen jetzt den Lebenslauf rüberreichen, den ich für Sie geschrieben habe. Sie lesen das bitte so vor und dann besprechen wir es ausführlich. Bitte schön.
Ich heiße Thomas Mohr und habe mein wahres Leben gefunden. Aber erst eine schwere Krankheit und eine Reise mit drei Lamas haben mir gezeigt, was wirklich wichtig ist. Lange war ich ein Workaholic und habe zu wenig auf meine wahren Bedürfnisse gehört. Jetzt bin ich gelassener und tue nur noch Dinge, die mir Freude bereiten. Besonders geprägt haben mich die Jugend in Südtirol, die großartige Frau an meiner Seite und meine Krebsdiagnose. Meinen Weg will ich weitergehen, unbedingt noch nach Jerusalem pilgern und mein Leben in jeder Sekunde auskosten. Dem ist fast beinahe nichts hinzuzufügen.
Dann können wir jetzt aufs Oktoberfest gehen. Nein. Dann kriegen wir wenigstens Platz bei dem Wetter wahrscheinlich.
Es ist sehr treffend.
Ja, also passt so. Können wir mitarbeiten. Ja. Fangen wir doch mal vorne an, um mal so ein bisschen besser zu verstehen, wie Sie so geworden sind, auch wie Sie heute sind. Geboren sind Sie in Hamburg.
Geboren bin ich in Hamburg,
am 2. Februar 66 und dann mit 3 nach Oberbozen am Ritten in Südtirol gekommen.
Das ist richtig, ja.
Wie kam das?
Das kam so, mein Vater war ein Jahrgang 1912 und er hatte irgendwann mal einen Kriegskameraden, der Südtiroler war und der ihn dann eingeladen hatte, in den frühen 60er Jahren doch mal ihn besuchen zu kommen. Dann kam mein Vater auf diesen Ritten und war sofort verliebt in den Berg und wollte dort sich ein Ferienhaus bauen, was er dann auch gemacht hat. Dann heiratete er meine Mutter und die beiden hatten zwei Söhne, ich bin der Zweitgeborene und mein Vater war sehr viel in der Weltgeschichte unterwegs und es war eigentlich egal, ob wir als Familie, also seine Frau und wir zwei Kinder in Hamburg lebten oder in Oberbozen. Meine Mutter war auch sofort verliebt in dieses Oberbozen und so wurde dort, ja, beschlossen, dass wir dorthin ziehen und sozusagen mein Vater und meine Mutter eine Fernbeziehung führten.
Sie haben im Vorgespräch gesagt, also Stichwort Kindheit, Natur, Geborgenheit und Neugierde.
Ja, ja.
Und Eishockey haben Sie noch vergessen, ne?
Ja, das war ja ganz wichtig. Das war ganz wichtig, weil da auf diesem Ritten ist Eishockey ein ganz großes Thema. Jeder, der irgendwie sich sportlich betätigen will, muss Eishockey spielen. Das ist so eine Art Gruppenzwang.
Sie
dort
wollten sogar Profi werden.
Ich wollte unbedingt Profi werden, hat aber dann nicht geklappt. Ich war dann doch nicht so gut, dass ich dann in die erste Mannschaft aufgenommen worden wäre. Es hatte noch ein zweites Problem, dass natürlich in jeder Mannschaft bestimmte Ausländerzahl aufgenommen werden kann. Also damals waren zwei Ausländer erlaubt. Ich war immer noch deutscher Staatsbürger.
Haben Sie jetzt beide Staatsbürgerschaft?
Nein, ich habe immer nur deutsche Staatsbürgerschaft. Und da nahm man natürlich lieber einen Russen oder einen Kanadier, die besser Eishockey spielten, als hier ausländischer Deutscher sozusagen.
Ja, so ist das. Mit uns Deutschen nicht mehr Eishockey können wir. Sie waren lange auf dem Internat in Bozen.
Ja, ja.
Wie kam das, dass Sie sich dann irgendwann für Jura entschieden haben, also für Rechtswissenschaften? Das haben Sie ja studiert. Lag das nahe? Warum?
Ja, das hat irgendwie meinen Neigungen entsprochen. Ich hatte so ein Vorgespräch vor dem Abitur und da sagte der Direktor zu mir, Herr Mohr, was wollen Sie denn mal werden? Dann sagte ich, ja, Jurist, ich will Rechtswissenschaften studieren. Dann sagt er, genau das machen Sie bitte nicht mehr anders entscheiden. Sie sind wunderbar in Philosophie, Geschichte und Deutsch, aber von Naturwissenschaften haben Sie überhaupt keine Ahnung. Werden Sie Jurist, das ist Ihr Thema.
Haben Sie es jemals bereut? Also ich komme auch aus einer Juristenfamilie, ich habe auch Jura studiert, aber ich habe irgendwann beschlossen, für mich ist es vielleicht auch nicht das Wahre. Waren Sie immer so sicher?
Ja, es war natürlich ein relativ zähes Studium, weil man muss erstmal irgendwie seine Gedanken ändern. Aber wenn man das mal geschafft hat, ist es eigentlich wiederum ein leichtes und es gefiel mir eigentlich auf Anhieb gut und ich bin auch sehr gerne Rechtsanwalt geworden, weil mir das die Gelegenheit gab, selbstständig zu sein und ich bin ein schwieriger Charakter offensichtlich. Ich konnte mich nicht unterordnen irgendwo als Angestellter und wollte unbedingt selbstständig werden. Und
vielleicht so sollte ich doch noch drüber nachdenken. Aber ich glaube, jetzt ist es zu spät. Sie haben seit 20 Jahren eine Kanzlei in München.
Ja.
Spezialisiert auf Bankenrecht, Immobilienrecht und, glaube ich, Privatrecht in den Beziehungen zu Italien.
Internationales Privatrecht.
Und Sie haben einen Satz gesagt im Vorgespräch mit meiner Redakteurin, mit der Manuela, der hat mich wirklich begeistert, weil Sie gesagt haben, das Tollste an meinem Beruf ist, dass ich anderen Menschen helfen kann.
Das ist richtig, ja.
Würde man ja jetzt nicht sofort mit jedem Rechtsanwalt in Verbindung bringen. Ist es außergewöhnlich oder unterschätzen wir da die Anwälte vielleicht zum Teil?
Teilweise werden die Anwälte unterschätzt und teilweise gibt es natürlich eine bunte Vielzahl an Anwälten und ich sage immer, jeder Mandant hat seinen Anwalt, der eben zu ihm passt und mir machen die Leute Spaß, die gerne an vernünftigen Lösungen mitarbeiten und nicht um des Streites willen streiten, sondern versuchen am Ende eine Lösung zu finden, die beiden Seiten entspricht.
Und aber es geht meistens um Geld bei Ihnen, ne?
Es geht meistens um Geld, es geht auch teilweise um viel Geld. Und da hat man natürlich auch Mandanten, die professionell mit dieser Art Rechtsstreit auch umgehen können.
Wie hat Sie das denn verändert? Ich meine, Sie haben auch schon angesprochen, Sie waren wirklich einer, der sehr viel gearbeitet hat, Workaholic fast schon. Wenn man dann mit Leuten zu tun hat, denen es immer nur ums Geld geht. Nicht alle, aber doch der ein oder andere. Wie hat Sie das verändert?
Ja, das ist eigentlich nicht die Frage. Es ist nicht die Frage, ob es den Leuten um viel Geld geht, sondern es geht eigentlich um eine Art Lebensgestaltung und wie man in seinem Leben zurechtkommt. Und manchmal sind Leute tatsächlich auch einen Moment überfordert und brauchen eine anwaltliche Hilfe. Das ist wie wenn man zum Arzt manchmal geht und eine Krankheit hat, die man selber nicht kurieren kann, dann muss man sich externe Hilfe holen und diese externe Hilfe in dem Sinn bin dann ich.
Na, keine Frage, dass Anwälte durchaus ihre Berechtigung haben und dass es ganz, ganz tolle Anwälte gibt, wie in jedem anderen Beruf übrigens auch. Gibt es tolle und es gibt eben nicht so gute. Ich wollte eher darauf hinaus, es gab ja eine Zeit in Ihrem Leben, da waren Sie offenbar nicht in Balance. Work-Life-Balance als Stichwort. Weil Sie zu viel gearbeitet haben, weil Sie die falschen Schwerpunkte gesetzt haben.
Ja.
Hatte das auch mit dem Geld zu tun?
Das hat natürlich auch mal damit zu tun, dass man natürlich selbst sehen muss, dass man irgendwo im Leben seine Familie durchbringt und für sie sorgt. Und heute bin ich in der glücklichen Lage, dass ich tatsächlich auch ausreichend verdient habe, dass vor dem Hintergrund meiner Krebsdiagnose ich dieses eine Problem nicht habe. Und das erleichtert mich ungeheuer, dass ich meine Familie versorgt weiß.
Aber es gab eine Zeit, in der Sie zu viel Stress hatten?
Ja, es gab eine Zeit, wo ich zu viel Stress hatte. Das war, als meine Frau von ihrem Vater Unternehmensanteile geerbt hatte an Firmen, die in schwieriges Fahrwasser gekommen sind. Und ich war damit beschäftigt, gut 8 Jahre lang diese Firmen zu übernehmen. Und
zusätzlich zur Kanzlei?
Zusätzlich zur Kanzlei. Und sie auch zu sanieren. Und das hat natürlich große Schwierigkeiten gebracht, weil wir eine sehr große Kanzlei hatten mit mehreren angestellten Anwälten und mein Partner natürlich auch mal fragte, was machst du eigentlich? Es fehlt deine Seite des Umsatzes. Und das war eine große Belastung, menschlich wie auch arbeitstechnisch.
Also viel Stress, viel gearbeitet, trotzdem ein Leben, das, glaube ich, nicht schlecht war.
Richtig, ja.
Und dann gehen Sie irgendwann vor ein paar Jahren zu einer Routineuntersuchung,
ja,
und kriegen die Diagnose Krebs.
Ja.
Und zwar nicht irgendein harmloser, in Anführungsstrichen, Krebs, sondern etwas Lebensbedrohliches.
Ja, ja, es ist tatsächlich ein lebensbedrohlicher Krebs, der noch nicht ganz so weit fortgeschritten war, aber dennoch, ich habe den bei einer Routinekontrolle, ich bin jedes Jahr bei der Kontrolle, beim einfachen Urintest wurde der festgestellt, beziehungsweise Bluttest. Da war ich dann zunächst mal in der Phase, wo man natürlich schnell reagieren muss. Man muss operativ eingreifen. Man hat dann bei mir 2-mal operativ eingegriffen, weil er schon gestreut hatte. Und nachher zur Prävention weiteren Streuens hat man dann nochmal 3 Bestrahlungseinheiten dahinter gesetzt. Und dann war der Krebs zunächst mal im Griff. Also ich hatte dann zunächst mal keine Tumoraktivität. Aber es ist sehr schnell klar geworden, dass diese Art Krebs nicht geheilt werden würde können und daher ich mich auf ein Leben einrichten muss, mit der Krankheit zu leben.
Wie ist denn die Prognose? Oder wie war die Prognose nach der Diagnose?
Sehr, sehr unterschiedlich. Es folgen jetzt immer wieder Behandlungseinheiten, abgestaffelt, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt. Bis jetzt entwickelt sich es glücklicherweise erstaunlich gut und momentan habe ich 2 Jahre wiederum gewonnen. Die Prognose ist, niemand kann es genau sagen, aber es sind 7 Jahre bis 20 Jahre, je nachdem, wie die Situation sich jetzt weiterentwickelt.
Also wir klopfen hier mal auf Holz, okay, dass es mindestens 20 Jahre noch sein,
ja,
mögen. Wie hat diese Diagnose Sie damals schockiert? Was hat das mit Ihnen gemacht?
Also es hat sich bei mir erstmal vollkommene Kopflosigkeit eingestellt. Ich ein Gefühl, das ich eigentlich in meinem Leben nicht kenne, weil nach einer kurzen Situation der Kopflosigkeit habe ich immer sehr schnell wieder Tritt gefasst und konnte reagieren. Ich konnte eigentlich gar nicht reagieren, sondern habe dann nach der Diagnose und nach der Behandlung, nach den ersten Behandlungseinheiten einfach ein jetzt erst recht mir als Motto gegeben. Ich wollte nicht zu Hause sitzen und den Patienten geben von meiner 12-jährigen Tochter damals, sondern wollte weiterhin das Leben gestalten, weiterhin dabei sein. Da kam mir dann eben die Situation mit der Pilgerreise sehr zu Pass. Weil,
diese Wahnsinnsidee, mit drei Lamas und zwei Kumpels zusammen von Bozen nach Rom zu gehen. Als Sie diese Idee gehört haben von Ihrem Freund, als der gesagt hat, komm, das wäre doch vielleicht in deiner Situation was für dich, da ging es Ihnen ja nun wirklich nicht gut.
Ja.
Was hat Sie dazu gebracht oder was hat Sie so optimistisch gemacht, dass Sie gedacht haben, ich schaffe das?
Ich wollte mich dann unbedingt körperlich betätigen. Ich wollte sehen, ob ich nicht mit körperlicher Betätigung mich irgendwie wieder fitter kriege und sehe, wie ich meine Gedanken dann wieder ordnen kann.
Sowohl auch physisch als auch psychisch.
Weg. Ja, genau. Sowohl physisch wie auch psychisch.
So eine Reise ist ja selbst, wenn man jetzt topfit und gesund ist, eine Aufgabe. Man kann ja auch nicht längst alles, planen, weil ja diese drei Lamas mit dabei waren.
Ja.
Das heißt, ihr seid einfach mal losgelaufen?
Ja.
Wie viele Kilometer am Tag?
Wir sind im Schnitt 25,5 Kilometer gegangen, wenn man jetzt diese 1077 Kilometer zugrunde legt. Aber es sind natürlich sehr viel mehr Kilometer, weil man ja abends immer ein Nachtquartier für die Lamas finden muss. Und da ist mal schnell der Reitstall irgendwie 2-3 Kilometer weiter entfernt. Das dauert also dann, wir sind 4 Stundenkilometer ungefähr gegangen. Dann geht man abends nochmal 1,5 Stunden die Lamas wegbringen und wieder zur eigenen Unterkunft. Also es waren dann schließlich irgendwie knapp 1400 Kilometer.
Wahnsinn. Ihr seid im Februar letzten Jahres losgelaufen. Am 20. Februar, glaube ich, ging es los. Ja. Wie anstrengend war das am Anfang?
Ja, am Anfang war es für mich relativ anstrengend. Ich war tatsächlich irgendwie die ersten 5 Tage nur damit beschäftigt, irgendwo mit mir selber und ob ich das jetzt jemals schaffen werde mit Gelenkproblemen und mit Muskelkater. Aber nach dem 5. Tag ging es dann relativ gut. Man kommt rein und man wird stärker und zuversichtlicher.
Wie war das denn mit dem Schnee, mit der Kälte in den Bergen?
Ja, wir sind in Südtirol losgegangen, da war es noch schönes Wetter und wir waren zuversichtlich, dass wir jetzt sozusagen in den italienischen Frühling reinlaufen würden, aber es kam anders, es kam ein sibirisches Tief und wir waren im Val Sugana bei 14 Grad minus beim Laufen und es ist natürlich schwierig, die Lamas laufen einen langsamen, aber konstanten Schritt, also wenn ihnen kalt wird, dann laufen sie schneller automatisch, um den Kreislauf etwas höher zu kriegen. Das war uns verwehrt mit den Lamas und dann wird natürlich die Kälte umso unerbittlicher.
Wo habt ihr da übernachtet?
Wir haben übernachtet in Bed and Breakfast, in Klöstern oder auch in privaten Unterkünften von Menschen, die uns am Wegesrand eingeladen haben, bei ihnen zu übernachten.
Die heiligen drei Könige, die hier unterwegs waren. Ihr habt auch den damaligen italienischen Ministerpräsidenten Gentiloni, glaube ich, getroffen, weil einer ihrer Freunde den schon kannte.
Ja, ja.
Durfte dann in seine Residenz mit den Lamas.
Ja, ja. Da gibt es eine nette Geschichte dazu. Wir sind also, wir gehen durch Rom und haben das Ziel, den Palazzo Chigi an der Piazza del Monte Citorio in Rom. Und wir laufen auf diesen Regierungssitz zu und immer umringt von Leuten, Selfie-schießenden Leuten und kreischenden Menschen, die Lamas sehen wollen. Und auf einmal kommt ein komischer Typ auf uns zu und hat irgendwie so ein komisches Sakko an und ein Käppi auf und fragt uns, was macht ihr denn hier und was tolle Tiere und fragt uns aus. Und irgendwann mal sagte dann Walter, ja, wir sind aus Südtirol und wir wollen Ministerpräsident Gentiloni sehen. Wir sind bei ihm eingeladen und jetzt um 11 geht's gleich los. Wir sind also hier. Dann hat er gesagt, stopp, halt hier. Hat sich ausgewiesen als der Vorfeldbeobachter der Staatspolizei.
Boah, Geheimdienst.
Genau. Und dann erst nach einem kurzen Funkspruch an seine Kollegen wurde ihm bestätigt, dass tatsächlich wir hier jetzt heute mit den Lamas zu Gentiloni kommen? Und dann hat sich natürlich ein ungeheures Gelächter dort unten ergeben, was diese Karawane, diese seltsame Karawane jetzt bei Herrn Gentiloni zu tun hat. Aber es war dann richtig lustig.
Das war ja schon mit an die letzte Etappe eben. Ihr wart schon in Rom. Wann war dieser Moment, wo Sie gespürt haben, das ist das Richtige, was ich da gerade tue? Woran haben Sie es gemerkt?
Ich habe es gemerkt, nachdem in einer Begegnung mit einer Frau. Wir waren die Tage vorher eben durch dieses Tief gelaufen. Wir hatten immer minus 14 Grad und wollten, gingen durch dieses enge Val Sugana, das kurz vor der Po-Ebene. Und wir kommen in ein letztes Örtchen dort, Val Stagna, und gehen die einzige Dorfstraße entlang, und am Ende der Straße sehen wir eine Frau, die steht dort und schaut, es schaut so aus, als würde sie tatsächlich uns erwarten, und wir grüßen sie freundlich beim Vorbeigehen. Sie läuft mir hinter nach und sagt: Halt, darf ich Sie was fragen? Seid ihr wirklich diese drei Pilger, die den Papst sehen wollen? Dann habe ich gesagt: Ja, die sind wir. Und dann hat sie mir ganz offen erzählt, dass ihr Mann eben an Krebs erkrankt sei und er unrettbar krank sei, und die Ärzte hätten ihn aufgegeben. Und wenn ich denn wirklich ein gläubiger Mensch sei, dann soll ich ihr doch bitte versprechen, dass ich beim Papst ein Gebet sprechen würde für ihn. Das würde auf jeden Fall helfen. Und diese Situation hat schlagartig dazu geführt, dass aus dieser Lama-Trekking-Tour dann eine Pilgerreise für mich war. Und,
das heißt, Sie sind nicht nur für sich gepilgert, sondern vor allem auch für diesen Mann dann.
Genau.
Dem es offenbar noch viel schlechter ging als Ihnen. Ne?
Und das Witzige war natürlich daran, dass die ständige Beschäftigung mit diesem Mann dann dazu geführt hat, dass dieser mir den Weg gewiesen hat, was es bedeutet, irgendwo Hoffnung in meinem Leben noch zu finden.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie Ihr Handy nicht mehr vermisst haben?
2 Wochen.
Wow, echt?
Ja,
bis Sie nicht mehr geguckt haben, ist in der Kanzlei alles klar.
Richtig, richtig. Ich habe zunächst meine Frau gebeten und meinen Sozius, der mich ja vertreten hatte, sie mögen doch bitte alles selbst erledigen, was in der Kanzlei so los ist, und bitte mich nicht stören, ich will meine Ruhe haben. Die beiden haben sich daran gehalten, ich selber nicht. Ich war immer noch verfangen und habe immer telefoniert, ob alles in Ordnung ist und was man da oder da noch machen und worauf man noch achten sollte. Und das ist dann aber abgeflaut nach der 2. Woche, und dann wird man tatsächlich frei. Dann hat man 4 Wochen, wo man tatsächlich daran nicht mehr denkt.
Jetzt kommt man aber wieder zurück. Also ihr wart auf dem Petersplatz, wart bei der Audienz, habt den Papst getroffen und ihm sogar kurz gesprochen. Tolles Erlebnis. Sie haben gesagt, ich bin gelassener geworden. Und dann ist man wieder mittendrin in der Mühle.
Ja.
Wie nachhaltig ist denn das?
Das ist wahnsinnig schwierig, wieder zurückzukommen und gleich weiterleben zu wollen wie vorher. Das ist unmöglich.
Aber das wollten Sie ja auch gar nicht.
Das wollte ich auch nicht. Es war mir aber auch verwehrt, richtig. Und ich bin zurückgekommen und hatte meine Gedanken alle noch nicht sortiert wurde von dem italienischen Rundfunk bei einem Abschlussinterview gefragt, was ist am Ende des Tages für dich übrig geblieben? Ich wusste nicht, was ich der Dame antworten sollte, weil mir derart viele Gedanken im Kopf rumgingen. Und ich habe dann in der Nachschau dieses Buch geschrieben, und das hat mir sehr geholfen zu fokussieren und zu sehen, was für mich jetzt tatsächlich übrig bleibt. Und
was ist es denn? Was ist übrig geblieben? Was ist die Erkenntnis?
Die Erkenntnis ist, dass man an sich 2 Leben hat. Und man erkennt das, aber erst, wenn man merkt, dass man nur 1 Leben hat. Und
ein guter Satz.
Dann ist es tatsächlich so, dass man dieses Weiterleben, diese Zeit, die man noch hat, die einem zur Verfügung stehen, anders leben sollte, anders nutzen sollte und dass man eine Perspektive hat, die dann notwendig ist, wo es denn dann weitergeht, wie das dann auch nach dem Tode sein wird, wo Hoffnung begründet sein kann. Und das macht einen dann das Leben immer gelassener. Wir sind ja heute in einer Situation, wo wir uns sehr mit dem beschäftigen, wie wir unser Leben leben sollen. Wir scheinen irgendwie so sehr damit beschäftigt sein, unser Leben zu leben, dass wir über diesen Grad nicht schauen wollen, was nachher ist. Wir verdrängen das gern, wir haben Angst davor, wir beschäftigen uns nicht, weil wir uns mit anderen Dingen lieber beschäftigen, die Sachen überlappen.
Wenn Sie kein gläubiger Mensch wären, wie würden Sie mit Ihrer Situation umgehen? Wenn Sie nicht daran glauben könnten, dass es nach dem Tod etwas gibt, ein zweites Leben, was auch immer?
Ich wäre verzweifelt.
Glücklich, dass Sie glauben können.
Ja, es ist ein schwerer Weg. Ich bin kein gläubiger Mensch gewesen. Ich bin irgendwie katholisch sozialisiert, aber nie gläubig gewesen. Und es ist ein Kampf gegen die Halbherzigkeit, der man sich stellen muss. Man muss das Leben bis zum Ende denken.
Herr Mohr, das Leben auskosten ist ja auch etwas, was Sie sich auf die Fahne geschrieben haben. Sie wollen unbedingt noch nach Jerusalem pilgern?
Ja. Ja, ja.
Das wird aber nicht in 46 Tagen gehen, da werden Sie noch ein bisschen länger brauchen.
Da werde ich länger brauchen, vor allen Dingen, weil ich jetzt nicht das am Stück machen will, sondern einfach in Etappen angehen will von 14 Tagen, aber das Fernziel steht.
Und ansonsten wollen Sie sich den Luxus gönnen, weil Sie ja finanziell eben unabhängig sind, weil Sie sich erarbeitet haben, dass Sie nur noch Dinge tun, an denen Sie Freude haben. Schaffen Sie das?
Richtig. Ja, daran arbeitet man. Auch das ist ein Prozess. Das ist nichts, womit Sie morgens aufwachen und dann versuchen, eins zu eins umzusetzen, sondern das ist auch ein Weg.
Was tun Sie nicht mehr?
Mich mit unnützen Menschen zu beschäftigen. Das Unnütz ist ein harter Begriff. Ich verstehe darunter Menschen, die einem selber nichts geben und die versuchen irgendwie sich Kraft und Zuversicht zu holen
von mir.
Genau.
Da gibt es so einige von.
Da gibt es so einige davon und ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, Menschen zu helfen. Und man muss einfach aussortieren, wo geholfen werden kann und wo nicht geholfen werden kann. Und das ist einfach mal ein mühsamer Weg dorthin, weil er furchtbar egoistisch erscheint.
Naja, weil man sonst ja aber auch vergisst, sich um sich selber zu kümmern.
Genau.
Wie ist das mit Ihrer Frau? Sie haben im Vorgespräch betont, wie wichtig die ist für Sie.
Ja, ja. Ja.
Wie prägend sie war und ist bis heute. Nehmen Sie sich jetzt auch mehr Zeit für die Familie?
Ja, das versuche ich auf jeden Fall und das geht auch. Und es geht immer, indem man Projekte für sich gemeinsam schafft. Und meine Frau hat mir sehr geholfen bei diesem Buchprojekt. Meine Tochter macht Auftritte mit mir, Lesungsauftritte. Sie spielt hervorragend Geige.
Ihre Frau ist auch Musikerin.
Ja, und meine Tochter eben auch. Und damit haben wir da jetzt, tingeln wir jetzt durch die Lande und haben viel Spaß zusammen.
Ein anderes Leben als das eines erfolgreichen Anwalts.
Genau.
Ich wünsche Ihnen, dass das ganz lange so weitergeht, dass Sie Ihre neuen Projekte auch alle angreifen und zu Ende bringen können. Zum Schluss habe ich noch eine Frage, weil ich schon die ganze Zeit geguckt habe. Was haben Sie denn da für ein Armband?
Das ist das Freundschaftsarmband der Via Romea Germanica. Es gibt einen Verein, der sich kümmert um diese Via Romea Germanica, die wir gepilgert sind. Der Pilgerweg geht von Hamburg, von Stade bei Hamburg bis nach Rom. Das ist der Pilgerweg der Tedeschi, der Deutschen. Und der ist 1236 zum ersten Mal von einem Mönch, Albert von Stade eben, begangen worden, der den Papst besucht hatte und dann urkundlich festgehalten worden. Und deswegen ist das der alte Weg nach Rom. Und es gibt einen Verein, der sich darum kümmert, dass die Wegbeschreibung in Ordnung bleibt, dass die Wege gepflegt sind, okay, und der Pilger begleitet.
Herr Mohr, dann wünsche ich Ihnen alles Gute.
Ja.
Für Ihr weiteres Leben, vor allem Gesundheit.
Ja, danke Ihnen vielmals.
Weil das ist immens wichtig. Ja. Und sage sehr gerne nochmal Ihr Buch. Das ist wirklich sehr, sehr spannend und man kriegt da vielleicht sogar Lust drauf, sowas auch mal zu unternehmen. Muss ja nicht gleich von Bozen bis nach Rom sein. Mit drei Lamas nach Rom, wie ich als Schatten meiner selbst loszog und unterwegs das wahre Leben fand.
Danke, Herr Otto.
Vielen herzlichen Dank, Herr Mohr. Danke. Dankeschön.
Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.